Das Warten ist natürlich bei uns ein bisschen familiärer Sport.
Silvius Magnago oder Luis Durnwalder?
Ich muss antworten.
Sie müssen.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikern? Der Politikbetrieb kreist vielfach um sich selbst und sehr oft sind Politikerinnen und Politiker in ihrer eigenen Blase gefangen. Wie geht es in der Welt der Politiker wirklich zu? Wie arbeiten sie? Wie schaffen sie den Spagat zwischen Familie und Politikbetrieb? In diesem Podcast nehmen wir uns die Zeit, hinter die Kulissen des politischen Betriebs zu schauen und jene Fragen zu diskutieren, für die im medialen Alltag oft kein Platz ist. Heute mache ich das mit dem SVP-Senator und Busterer Bezirksobmann Meinhard Durnwalder. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, danke für die Einladung.
Wie geht es Ihnen gerade?
Ja, ich war jetzt eine Woche krank, habe ich mittlerweile wieder erholt und deshalb eigentlich wieder fit.
Sind Sie ein angenehmer Patient?
Nicht unbedingt, um ehrlich zu sein.
Sie leiden mehr, als Sie leiden müssten.
Ja, ich leide dann zu Hause zu sein und im Bett zu liegen. Okay. Ich bin doch ein Mensch, der ziemlich aktiv ist und der auch gerne arbeitet und gerne arbeiten geht, gerne auch unter Leuten ist. Und deshalb, wenn ich dann so zu Hause allein im Bett liege, also dann kommt das zu meinem zur Krankheit noch dazu.
Mhm. Dann umso froher sind wir, dass Sie es heute hierher geschafft haben. Ich werde Sie jetzt mal kurz vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen und ein bisschen Ihren Lebenslauf durchgehen. Wenn etwas falsch ist, Sie können mich sehr gerne unterbrechen, dass wir das richtig stellen oder anschließend auch hinzufügen. Sie wurden 1976 in Brunneck geboren, sind in der Gemeinde Pfalzen aufgewachsen. Pfalzen oder Ising?
Ja, Ising, also Fraktion.
Ising, ja.
Von Pfalz, genau.
Haben dann Rechtswissenschaften studiert und das Studium mit einer Diplomarbeit über die Auswirkungen der italienischen Verfassungsreform von 2001 auf die Autonomie Südtirol abgeschlossen.
Ja, genau. Unter Professor Ritz
damals. Unter Professor Ritz. Heute betreiben Sie eine eigene Kanzlei in Brunneck sowie in Bozen. 2010 schafften Sie für die SVP den Sprung in den Pfalzner Gemeinderat zunächst und seit 2014 sind Sie Obmann des SVP-Bezirks Pustertal und seit 7 Jahren Senator in Rom. In Ihrer Jugend spielten Sie Fußball und Eishockey.
Genau.
Sie sind immer noch Mitglied der Feuerwehr Ising?
Bin immer noch aktives Mitglied.
Aktives Mitglied. Ja. Und mit Ihrer Frau und Ihrem kleinen Sohn leben Sie in Ising?
Genau.
So, habe ich was vergessen?
Alles perfekt.
Gut, das ist
mehr
schön.
Mehr habe ich nicht vorzuweisen.
Dann machen wir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Warmwerden. Und die müssen Sie beantworten. Wenn Sie sie nicht beantworten oder sich drum herumschleichen, dann könnte das gegen Sie ausgelegt werden, so im Sinne von, alle Politiker wollen nicht antworten.
Dann reiße ich mich zusammen.
Versuchen wir es mal. Philipp Achammer oder Dieter Steger?
Philipp Achammer.
Eisacktal oder Finchgau?
Eisacktal.
Ehrlich?
Ja, das heißt nur wegen der räumlichen Nähe.
Also okay.
Weil wir natürlich mit
weil
dem Bustertal Bezirk
Finchgau heißt. Wird ja immer so, auch
das
in der SVP
auch,
so nachgesagt, es gibt ein bisschen
mir sind auch die Finchgau sehr sympathisch. Es ist nur die räumliche Nähe zum Eisack da, weil wir halt politisch sehr häufig dann ähnliche Fragen haben und auch Absprachen treffen und halt ausschließlich deshalb.
Mit Krawatte oder ohne Krawatte?
Lieber ohne Krawatte.
Aber Sie tragen immer mit?
Ja, erzwungenermaßen, nicht sowohl in meinem
Senat
zivilen
braucht
Beruf.
Im Senat die Krawatte.
Genau, im Senat auch noch Pflicht.
Giorgia Meloni oder Elly Schlein?
Giorgia Meloni.
Partei oder Land?
Partei.
Speckknödel oder Pressknödel?
Speckknödel.
Roland Ritz oder Silvius Magnago?
Roland Ritz.
Silvius Magnago oder Luis Durnwalder?
Ich muss antworten.
Sie müssen.
Ja, Silvius Magnago als Übervater.
Wolf oder Bär?
Ja, auch da. Schwierig. Also, die Wölfe haben wir, die Bären nicht. Also,
Wolf.
Dann die Pustra Wölfe als Eishockey-Fan.
Da haben Sie jetzt schön rausgeredet. Früher oder heute?
Heute.
Heute. Sie haben es jetzt mal überstanden, die erste Warmrunde.
Ja.
Sie sind am Morgen, weil wir zuvor schon ein bisschen gesprochen haben, bevor das Mikro angeschaltet war, wie spät Sie immer so nach Rom starten, ja morgens. Sie stehen grundsätzlich gerne früh auf?
Genau,
ja. Das heißt, zeitlich?
Ja, 4, 4:30, 5, 5, je nachdem, am Abend vorher, wie lange es dann gedauert hat. Mhm. Also, aber ich bin grundsätzlich ein Frühaufsteher.
Also ein Morgenmensch?
Ein Morgenmensch, ja.
Und was geht Ihnen da so am Morgen durch den Kopf? Wie ist da Ihre Welt am Morgen?
Ich genieße es eigentlich am Morgen, weil erstens hat man noch klare Gedanken. Also mir kommt immer vor, im Laufe des Tages staut sich dann viel auf, ganzen Telefonate, die Treffen, dann auch E-Mails, WhatsApp, also alles, was so im Laufe eines Tages anfällt. Und dann ist man am Abend häufig auch müde, auch mit den Gedanken im Kopf häufig müde. Hingegen am Morgen ist man noch frisch, man ist meistens alleine, weil halt ja nicht so viele noch unterwegs sind. Man kann sich ein bisschen so vorbereiten auf den Tag, das tue ich sehr gerne, weil man sich ein bisschen organisieren kann, welche Termine stehen an, was muss ich mir auch dann anschauen diesbezüglich, bin gerne auch vorbereitet dann bei den Terminen. Und ja, ich genieße schon ein bisschen diese morgendliche Ruhe und das morgendliche auch allein sein ein bisschen, um sich entsprechend halt auch vorbereiten zu können.
Bereitet Ihnen zurzeit etwas besonders Kopfzerbrechen?
Kopfzerbrechen eigentlich nicht. Also es gibt immer wieder, also besonders Kopfzerbrechen, also es gibt immer wieder so situationsbedingt, sowohl in der Politik Anliegen, die man natürlich gerne weiterbringen möchte und wo es dann eben Schwierigkeiten gibt oder dann auch, ich bin ja auch Rechtsanwalt, dann auch der ein oder andere Fall, wie man den angehen könnte, wie man hier auch vielleicht zu Lösungen kommen könnte und ja, also man hat schon immer viel zu tun, vor allem sehr kopflastig zu tun.
Spielt das für Sie eine Rolle oder fragen Sie sich manchmal in Zeiten wie diesen, es ist so viel los, also jeden Tag, der vorübergeht, eigentlich selten, dass nichts passiert, so auch auf der politischen Ebene und sehr schnell auch die Ereignisse. Fragen Sie sich manchmal, was ist in dieser Welt eigentlich los?
Ja, schon ein wenig. Diese Schnelllebigkeit der Zeit ist von mir aus gesehen etwas, unter dem ich schon auch ein bisschen leide, ich persönlich auch. Also wenn ich sehe, wie viel auf einen einprasselt, einfach an Terminen, Anrufen, Nachrichten, an E-Mails, an Entscheidungen, die tagtäglich zu treffen sind, wenn ich dann manchmal vielleicht auch an früher denke, wo man halt, ja, wenn man erreichbar war im Büro oder zu Hause, dann war man erreichbar, sonst war man halt nicht erreichbar oder Stufe weiter, dann hat man vielleicht noch ein Fax bekommen, dann hat man es auf den Fax
was
ein paar Tage
Fax?
Später.
Müssen wir das
ja,
erklären?
Heutzutage ist, ja, muss man vielleicht für die jüngeren Hörer dann auch noch erörtern, also was ein Fax ist, aber es ging alles ein bisschen langsam, aber von mir aus gesehen, es war eigentlich lebenswert, also auch die politische Arbeit, auch die berufliche Tätigkeit, die ich habe und diese Schnelllebigkeit, ich glaube auch, dass grundsätzlich wir als Menschen für diese Schnelllebigkeit nicht so gemacht sind, also wenn ich mir die ganzen auch psychischen Krankheiten oder die Burnouts oder alles ein bisschen anschaue, ich führe das schon auch ein wenig darauf zurück, dass halt einfach auch der Mensch in seiner Konstitution für diese ganze Schnelllebigkeit nicht gemacht ist und ja, wie gesagt, bei mir selber merke ich es auch am Abend oft, dass man eigentlich auch oft ausgebrannt ist, sich auch wirklich die Freiräume, gerade am Wochenende, manchmal auch schaffen muss, damit man sich auch wirklich erholen kann. Auch am Wochenende werden ja immer wieder dann Termine, die man wahrnehmen möchte oder sollte. Es ist schon ein Thema, glaube ich.
Und wir tun eigentlich nichts dafür, dass das eher langsamer wird, sondern es wird eigentlich immer noch schneller, so mein Eindruck. Und wenn wir eben auch in der Politik bleiben, man hat dann ja auf nicht nur lokaler Ebene, nationaler Ebene und auch Weltebene mit Protagonisten zu tun, die das Ganze ja auch noch anfeuern. Wenn wir mal kurz schauen, Trump, der ja keinen Tag, wo er nichts auslässt quasi und alle Welt redet auch von Trump. Wie finden Sie den Mann?
Ja, ich bin kein Anhänger von Trump, das muss ich klar sagen. Also ich glaube, in der Radikalität oder auch in der Art, wie er bestimmte Themen angeht und wie er Positionen äußert, ist das einfach sicher zu radikal. Aber auch, es gibt, glaube ich, doch auch in der Politik Verhaltensweisen, wenn man natürlich auch die Interessen eines bestimmten Landes vertritt. Aber es gibt dann immer auch Verhaltensweisen, die man trotz allem auch gegenüber anderen Nationen, auch Organisationen an den Tag legen muss. Und es gibt dann auch historische Beziehungen, die aufgebaut worden sind über Jahrzehnte. Es gibt Gleichgewichte und dann diese radikale Art. Natürlich, es wird dann, bei Trump wird oft gesagt, er prescht halt einmal hinein und dann zum Schluss einen besseren Deal, das ist ja immer so Deals, ein bisschen sein Slogan, dann zu erreichen. Das wird man jetzt auch ein wenig abwarten müssen. Manchmal vielleicht ist diese unkonventionelle Art, dient vielleicht auch dazu, bestimmte Situationen dann zu lösen, auch die sich vielleicht ein wenig verkrustet haben oder blockiert haben. ich, aber grundsätzlich bin ich nicht unbedingt ein Anhänger dieser Art.
Es könnte auch interessant werden, zu schauen, wie sich das Ganze beobachtet, auch aus römischer Sicht heraus. Giorgia Meloni ist ja bekanntermaßen, hat sie gute Beziehungen, wenn man das so nennen kann, zu den USA, zu Trump, zu Elon Musk. Sie scheint im Moment eine der mächtigsten Frauen in Europa zu sein. Wie sehen Sie das?
Ja, also zu Italien muss man schon sagen, dass, dass wir zurzeit eine sehr stabile Regierung haben, eben unter Ministerpräsidentin Meloni und unter dieser Dreierkonstellation, also mit Fratelli Italia, Forza Italia und der Lega, gerade im Verhältnis zu unseren unmittelbaren Nachbarn, wenn wir nach Österreich schauen, nach Deutschland schauen, auch nach Frankreich.
So ein bisschen also, umgedrehte Verhältnisse
fast. Umgedrehte Verhältnisse. Italien war politisch immer ein Sorgenkind in Europa, jetzt zur Zeit einmal, also herrscht politische Stabilität in Italien, ist sicher auch ein Verdienst von Giorgia Meloni, also die hier auch sehr mit einer harten Hand in diesem Sinne auch nach innen regiert, nicht? Und kann man das teilen oder auch nicht teilen. Also manche Ansätze, die sie hat, allerdings man muss ihr anerkennen, dass sie den Laden unter Anführungszeichen zusammenhält. Und das ist in Italien schon sehr viel. Mhm. Also auch in den Umfragen, Fratelli d'Italia hält sich stabil, circa 30%. Ja. Es ist auch so, dass sie nicht dazu tendiert, jetzt den Boden unter den Füßen zu verlieren. Mhm. Also wenn ich mir manchmal in der Vergangenheit vielleicht Renzi angeschaut habe, also 40% hatte oder auch Salvini. Genau, also dann tendieren sie immer so gerne ein bisschen die Bodenhaftung zu verlieren und da gehört ihnen die Welt. Und hier ist Meloni, glaube ich, schon von ihrer Art her anders gepolt. Also sie ist sehr bodenständig, hat diese Politik dann auch, glaube ich, von der Pike auf gelernt, also auch als Oppositionspolitikerin. Fratelli Italia hatte ja lange Zeit diese 4%, also wirklich sage ich fast nichts im Verhältnis zu heute. Nicht. Von dem her ist sie sicher in diesem Sinne eine Ausnahmeerscheinung zurzeit.
Und sie hat eigentlich auch relativ gute Beziehungen zu Brüssel, zu also Europa.
Meloni war in diesem Sinne geschickt, dass sie auch eine Regierung zusammengestellt hat, wo sie auch sage ich, verschiedene Charaktere auch dahingehend eingesetzt hat, wo sie den größten Nutzen für Italien bringen können, aber auch für sich selbst, also als Regierungschefin bringen können. Beispiel Tajani, der natürlich gerade die Beziehungen zu Europa, natürlich herausragende Beziehungen zu Europa pflegt, der sicher das europäische Paket dann auch ein wenig geebnet hat, auch jetzt zuletzt bei der Zusammensetzung der Kommission unter von der Leyen. Dann auch Calderoli beispielsweise, mit dem wir ja ständig in Kontakt sind, bei dem Regionenminister, natürlich ein ausgewiesener Autonomist in diesem Sinne ist. Giorgetti, Finanzminister, der sicher sehr bedacht ist, genau auf die Konten des Staates dann eben auch achtet. Piante Dosi, der sein Handwerk auch von der Pike auf gelernt hat, der ja lange Zeit auch Questor war. Also sie hat schon hier versucht, auch Personen so einzusetzen, nach ihren Stärken einzusetzen und auch nach dem größtmöglichen Nutzen. Dann Salvini beispielsweise jetzt vielleicht im Innenministerium, das wäre dann nochmal ein anderer Unruheherd gewesen, wie es jetzt vielleicht Piante Dosi doch mit seiner Art, mit seiner ruhigeren Art ist.
Ja, wobei diese Männerregie ist nicht einfach zu handeln, sage ich jetzt mal. Also da hat sie schon immer wieder zu tun, die irgendwie, weil sie ja Salvini ansprechen.
Genau, also Salvini ist sicher teilweise auch unberechenbar, läuft natürlich dem Konsens sehr viel an.
Warum schafft sie das?
Na, ich glaube, ich bin allgemein davon überzeugt, dass Frauen in der Politik eine sehr ausgewogene und ausgeglichene Art haben. Von mir aus gesehen, wir Männer sind häufig dann impulsiver, tendieren dann auch dazu, manchmal gleich Entscheidungen treffen zu müssen und unausgewogene dann Entscheidungen treffen zu müssen. Also ich habe mir zum Beispiel angelernt, aber das ist auch ein Lerneffekt, immer mal ein, zwei Tage über etwas zu schlafen und dann zu reagieren. Weil,
haben Sie es anders gehabt?
Na, wenn du jung bist, dann ärgert dich sofort irgendetwas nicht, dann willst du halt gleich das wieder auswetzen oder irgendwo verbessern oder irgendwo überlegst du, was man da machen kann. Aber häufig ist halt auch so, dass Dinge dann auch weniger problematisch erscheinen, weniger Gewicht haben, auch für dich selber weniger Emotionen hervorlösen, wenn man ein bisschen weniger belastend sind, auch genau, wenn man ein, zwei Nächte darüber schläft nicht. Und die Frauen machen sich mehr Gedanken, werden sich mehr nachmachen, aber ihre Entscheidungen machen sie sich nicht leicht. Ich glaube, sie treffen dann sehr, sehr ausgewogene und sehr überlegte Entscheidungen. Und das ist sicher auch, ich habe jetzt Meloni als Chefin gesehen. Ich habe dann auch Casellati, war ja Senatspräsidentin, also wirklich auch jetzt Frauen wirklich in verantwortungsvollen Positionen, gerade jetzt in meinen 6 Jahren, die ich jetzt in Rom bin und klar, wir waren dann auch...
Unabhängig von der Partei, oder?
Na, unabhängig von der Partei, also jetzt, wie gesagt, mit Fratelli d'Italia natürlich gibt es auch profunde Unterschiede, nicht? Also jetzt rede ich wirklich von der Person, nicht? Und da muss man halt auch persönliche Eigenschaften, die bemerkenswert sind, halt auch anerkennen. Nicht? Das
war, aber weil Sie im Ansprechen und auch mehrere Regierungen in dem Sinne schon miterlebt haben, unten im Senat, wie kann man sich das Arbeiten als Senator unter einer Regierung Meloni vorstellen? Ist das anders wie in den vergangenen Jahren?
Na, recht viel anders ist es in dem Sinne nicht. Also in Italien natürlich alles im Parlament geht, Ziffern und Nummern. Also wenn Mehrheiten vorhanden sind, klar. Also natürlich einmal im Plenum, aber dann auch in den Gesetzgebungskommissionen, dann geht es halt sehr viel um Überzeugungsarbeit, um persönliche Kontakte, persönliche Gespräche, die man halt sich aufgebaut hat, um dann halt auch entsprechende Abänderungsanträge dann weiterzubringen. Nicht? Also wir sind ja jetzt nicht Teil dieser Regierung oder organischer Teil dieser Regierung. Manchmal situationsbedingt können wir zustimmen, wir stimmen aber auch häufig dann dagegen. Je nachdem sind relativ frei in unserer Gestaltung und deswegen läuft halt viel über diese persönlichen Beziehungen und Kontakte, die man halt hat und auch pflegt. Und in diesem Sinne hat sich dahingehend nichts geändert, weil es halt auch vorher so war. Also in meiner Zeit bisher waren wir noch nie Teil einer Regierungsmehrheit, sondern haben es eigentlich bei jeder Regierung noch enthalten. Die Trage war aber eine technische Regierung, wo dann die Mehrheit dermaßen breit war.
Das war wieder was anderes. Das heißt, es kommt schon sehr darauf an, da unten in Rom sich ein Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu pflegen, Beziehungen aufzubauen, je nachdem, wer gerade am Ruder ist.
Also in Rom, das Wesentlichste meiner Meinung nach ist, gute Beziehungen zu allen Parteien zu pflegen. Italien ist dermaßen schnelllebig, dass es ohne weiteres in kürzester Zeit von einer Regierungsmehrheit zu einer anderen wechseln kann. Und es ist wichtig, dass wir überall gute Beziehungen haben, also eine einseitige Politik in die eine oder andere Richtung, glaube ich, ist nicht zu unserem Vorteil. Natürlich können wir überall unsere Meinung äußern, aber ich glaube, man muss schon sich auf diesem Parkett dann auch zu bewegen. Und dann natürlich auch dieses Netzwerk, gerade in den Ministerien, gerade auch auf der Beamtenebene, also auch wenn dann politische Couleur sich ändert, sage ich mal auf Regierungsebene. Die Beamtenebene bleibt ja und auch dort natürlich gilt es, Kontakte zu knüpfen. Ist häufig auch mühsam, also ich bin sehr viel in den verschiedenen Ministerien unterwegs, wirklich um Ansprechpartner dann zu finden, stabile Ansprechpartner zu finden, denen wir eben ganz viele Probleme dann auch lösen können und
ist schon eine große Arbeit. In welchen Ministerien sind so Ihr Steckenpferd?
Na, Regionenministerium natürlich, mal in erster Linie, nicht? Ich bin ja dann auch 6er-12er Kommission und dort haben wir dann immer auch die Themen zu besprechen.
Aber wie läuft das jetzt da unten ab? So kann man sich vorstellen, Sie gehen in der Früh in diesen Palazzo Madama, den Sitz des Senats, hinein und da laufen alle hinein und dann kommt man den ganzen Tag nicht mehr heraus, weil man von einer Sitzung zur nächsten läuft.
Ja, also grundsätzlich ist so, der Palazzo Madama.
Und am Abend kommt man heraus, obwohl am Abend findet ja auch noch immer viel statt. Also
ja, also grundsätzlich, ich bin ja ein Frühaufsteher, Palazzo Madama öffnet um 8 Uhr, also bis 8 Uhr bin ich einmal, sage ich mal, draußen, dann geht es halt los. Meistens bin ich schon, glaube ich, sogar der Erste im Palazzo Madama drinnen, weil ich halt ein Frühaufsteher bin. Italiener sind dann mit ihrer Tätigkeit doch relativ langsam, starten langsam, sagen wir mal, meistens 9, halb 10 auch, dann natürlich auch gerne die Viertelstunde in Verspätung, aber dann am Abend, dann natürlich gerade am Abend, dann dauern die Sitzungen dann häufig auch länger. Also Italiener tendieren ja im Gegensatz zu mir dann eher in den Abendstunden dann auch die Sitzungen abzuhalten. Untertags ist es schon, dass eigentlich eine Kommissionssitzung der anderen folgt, auch dann Plenum des Senats, dann eben wie gesagt auch die Termine in den Ministerien. Also ich muss sagen, die 3 Tage, die immer in Rom ist, die sind eigentlich immer ausgebucht, also wirklich selten, dass man da wirklich einmal eine freie Sekunde hat. Häufig herrscht ja die Meinung dann vielleicht auch in Südtirol, ja, in Rom, da geht es halt bildlicher zu, oder dann ist die Politik ein wenig gemütlicher, aber wir sind wirklich nur unsere 5 Abgeordneten, die wir
vielleicht nicht
sind.
Gemütlich, aber die Zeit ist in Rom, mit der Zeit verhält es sich anders vielleicht, als wie, man hat ein anderes Zeitverständnis.
Ja, wir sind im Senat zwei Senatoren.
Ja,
genau, und wir müssen dann 10 Gesetzgebungskommissionen abdecken. müssen 5 Sonderkommissionen abdecken. Ich bin dann noch in der Paritätischen Kommission, der 6er-12er Kommission. Kommen dann noch die ganzen Einzelanliegen dazu, die man ja dann per E-Mail erhält. Also es ist dann eine unwahrscheinliche Aufgabe, die man hier hat, wo man häufig danach priorisieren muss, ein wenig.
Nicht? Warum sind Sie Senator? Was ist der Reiz?
Na, ich muss sagen, die Passion, also man meint, das war eigentlich der Onkel der Luis Durnwalder, der mir die Passion für die Politik in erster Linie
mitgegeben hat. Aber der war nie in Rom.
Der war nie in Rom, also ich muss sagen.
Also er war nie als Senator.
Ja, ja, so war schon. Ja, ja, das dürfen wir nicht sagen, sonst ist er beleidigt.
Genau, eben.
Mir. Ja, also nein, also die Passion wirklich hat mir Roland Ritz mitgegeben. Ich habe ja bei ihm die Diplomarbeit dann geschrieben, war auch bei ihm in der Kanzlei. Hat mir dann auch sehr großes Vertrauen entgegengebracht, durfte bei den Verfassungsrekursen, die die Provinz damals vor dem Verfassungsgerichtshof ausgestritten hat, ihn auch begleiten, auch mehrmals nach Rom zu den Verhandlungen und eben diese Passion auch für diese Thematiken der Autonomie und verfassungsrechtlichen Aspekte der verschiedenen Fragen oder Streitfragen, die hat mir eigentlich Roland Ritz mitgegeben.
Das heißt, seitdem haben Sie im Kopf, das wäre mal eine tolle Sache, wenn ich auch so ein politisches Mandat in Rom
habe. Ja, mich hat immer schon die Geschichte Südtirols interessiert. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen, auch über die ganze Entwicklung, also wie wir zum heutigen Modell geworden sind. Also diese Passion hatte ich immer schon, aber dann natürlich auch nochmal gezielt, also die verschiedenen rechtlichen Problematiken, die wir haben, die hat mir schon Roland Ritz sehr nahe gebracht, muss ich sagen. Und deshalb hat mich eben dieses römische Parkett schon immer sehr interessiert.
Ich habe vielleicht daran anknüpfend, ich habe davor die Frage gestellt, früher oder heute. Die habe ich mit dem Hintergrund gestellt, Sie haben sich dann für heute entschieden, weil Sie mir in einem Interview 2018, glaube ich, war das, wo wir auch übergesprochen haben über die Geschichte Südtirols, Autonomie. Und ich zitiere, damals sagten Sie zu mir, es würde uns allen gut tun, wenn wir uns mehr vor Augen halten würden, was diese Generation geleistet hat. Auch der heutigen Politikgeneration fehlt zuweilen dieser geschichtliche Hintergrund, also der gesamte Autonomiekontext und zustande kommen damit. Sehen Sie heute auch noch so?
Also sehe ich heute eindeutig noch so. Also wenn ich mir meine heutige Tätigkeit anschaue, also wir diskutieren dann häufig über Beistriche, über Details, über natürlich alles berechtigte Anliegen. Allerdings, wenn wir uns anschauen, gerade nach dem Krieg oder in dieser Phase auch der Diskussion, zweite Autonomiestatut, also der ganze Werdegang dorthin, also um welche grundlegenden Fragen es damals ging, in welchem politischen Umfeld damals auch Entscheidungen getroffen werden mussten. Also es ist nicht mehr diese Zeit zwischen der deutschen, italienischen Sprachgruppe, also dieser übertriebene Nationalismus, der damals einfach vorherrschend war und einfach die ganze Spannungen, die damals waren und wie es doch gelungen ist, mit einer Handvoll Parlamentariern dieses Sondermodell hier auf die Beine zu stellen. Also das ist wirklich bemerkenswert, das ist etwas Außergewöhnliches. Also die Generationen wirklich vor mir, was die in Rom geleistet haben, also vor allem eben in diesen Anfangsjahren, also da kann man nur den Hut ziehen, muss ich wirklich sagen, nach 6 Jahren auch in Rom. Und deshalb habe ich da höchsten Respekt, höchste Achtung wirklich, was damals geleistet worden ist. Heute natürlich, ich habe heute gesagt, weil es natürlich heute viel leichter ist. Also wir haben nicht mehr diese Spannungen jetzt unbedingt drin. Manchmal kocht noch ein
Thema. Andere Spannungen vielleicht.
Andere Spannungen, aber sicher nicht mehr diese grundlegenden Problematiken.
Weil Sie Ihre eben Vorgänger ansprechen, was können Sie von ihnen abschauen?
Ja, diese Beharrlichkeit, die sie an den Tag gelegt haben, wirklich um Probleme, Lösungen zuzuführen, also jahrelang verhandelt, für Detailfragen, für einzelne Durchführungsbestimmungen, immer am Ball geblieben, sich nie entmutigen lassen. Also Rom ist eine Politik, ich habe Änderungsanträge, die ich zu Beginn meiner Tätigkeit 2018, Anliegen, die ich erhalten habe, die ich heute noch verfolge, weil wir es über die Jahre hinweg nie... Typisches Beispiel, das Ehrenamt, also typisches Beispiel, ne, die Reform ist 2017, also vor meiner Zeit, in Kraft getreten. Wir haben verschiedene Anliegen vom ersten Tag weg immer wieder. Es ist uns gelungen, diese Durchführungsbestimmung jetzt auf den Weg zu bringen. Wir versuchen jetzt über diese Durchführungsbestimmung ein gutes eigenes Gesetz zu machen, ein Landesverzeichnis. Auch das ist keine ideale Lösung, weil wir verschiedene Aspekte noch immer nicht selbst. Es ist halt etwas, das verfolgt einen immer mit, aber man muss am Ball bleiben und das, glaube ich, nehme ich wirklich mit, also von den Generationen vor mir, dass hier sich nur die Beharrlichkeit und das immer wieder anlaufen und auch manchmal Enttäuschung, die man automatisch mitnimmt. Ich habe ja auch war ein, zweimal schon bei bestimmten Anliegen vor dem Ziel und dann hat man es noch in letzter Sekunde, hat mir es dann die Finanzkommission zum Beispiel herausgestrichen zurückgeworfen. Nicht, weil es halt dann finanzielle Auswirkungen hatte. Also, aber man darf sich nicht entmutigen lassen. Ich dachte dann eine Täuschung, weil viele Personen dann auch schon vielleicht damit gerechnet haben, auch gesagt haben, man ist auf einem guten Weg. Aber man darf sich nicht entmutigen lassen. Also in Rom funktioniert nichts von heute auf morgen. Rom ist immer immer mit unseren, Maßstäben vielleicht, wie wir sie auch hier in Südtirol kennen.
Ja, was ist in Rom anders als in Bozen?
Wir hatten immer geordnete politische Verhältnisse, auch klare Mehrheitsverhältnisse. Letzte Mal, ja.
Ja, das sind wir, da können wir später drüber
ziemlich
reden.
Knapp, nicht, aber immerhin, also wir hatten immer klare Mehrheitsverhältnisse.
Man hatte schon bessere Zeiten erlebt.
Genau. Man kann dann natürlich auch Probleme dann relativ kurzfristig auch lösen oder relativ dann auch unproblematisch lösen. Rom hingegen ist ganz eine andere Welt. Also auch, bin überzeugt, dass auch mancher erfahrener Landespolitiker, hatte Nukla Sepp zum Beispiel unten, bei der Wahl des Staatspräsidenten hat gesagt, das wäre nichts für mich hier. Mhm. Und ich glaube, Nukla Sepp ist einer von ihnen, der mit allen Wassern gewaschen ist hier auf Landesebene. Also es ist halt schon eine andere Realität.
Das heißt, welche Tricks gibt es da unten, die man sich aneignen muss fast?
Immer wachsam sein, vor allem in den Abendstunden hinaus, also bei den späteren Sitzungen. Also um die Wurst geht es da meistens, Haushaltsgesetz um 3, 2, 3, 4 in der Früh. Das habe ich gelernt, also musste ich lernen.
Das heißt, in Rom sind Sie zum Nachtmenschen geworden?
Bin ich auch teilweise. Genau. Also bei den Nachtsitzungen dann natürlich wirft mir schon meinen üblichen Rhythmus ein wenig auseinander. Also
voneinander. Das heißt, es ist schon was dran, weil es immer geheißen hat, Silvius Maniago war auch erfolgreich, weil er wirklich gute Sitzleder hatte und da stundenlang da ausharren konnte bei Sitzungen, vor allem in Rom auch.
Auf alle Fälle.
Also das können Sie jetzt nachvollziehen, was das
bedeutet. Das kann ich mehr als nachvollziehen, genau. Dann natürlich auch die Netzwerke, die man sich automatisch ein wenig aneignet. Mittlerweile habe ich, glaube ich, schon für alle Fragen ein wenig.
Das heißt, Sie haben gute Ansprechpartner, sowohl auf Fratelli-Seite, sage ich jetzt mal, aber auch auf Seite des Partito Democratico, um das Spektrum abzudecken.
Muss ich
das
sagen.
Muss man.
Muss ich sagen.
Weil natürlich, man darf sich nicht so sehr verscherzen mit der politischen Minderheit, weil vielleicht...
Es ist immer delikat, weil natürlich gerade bei ideologischen Themen, die in Rom natürlich sehr besonders heiß diskutiert werden und besonders auch heftig diskutiert werden, auch medial und in der Aula auch, und sich dann natürlich der einen oder anderen Position anschließen zu müssen, das sorgt dann immer ein bisschen dann für Skepsis auf der anderen Seite. Nicht? Und natürlich dieses Gleichgewicht ein wenig zu halten, doch dann vielleicht auch eigene Positionen dann auch zu erklären, auch bei jenen Parteien, die diese Entscheidung nicht vielleicht nachvollziehen können.
Also
das gehört dann schon immer dazu.
Spezifisch Südtirol relevant Themen, sag ich mal, wo es spezifisch um Südtirol geht bei allen anderen Themen. Wenn man als Südtiroler Abgeordneter, Senator in Rom ist, welchen Auftrag hat man? Natürlich geht es um Südtirol, um die Autonomie, die Fortführung der Autonomie, Weiterentwicklung, aber nichtsdestotrotz ist man ja auch als Abgeordneter unten und man hat gleiche Stimme bei anderen Themen. Ist das dann oft schwierig? Ich spreche jetzt natürlich die Kollegin Senatorin Unterberger, die ja sich dann auch zu Wort meldet, wenn es um gesellschaftspolitische relevante Themen geht, die jetzt im ersten Moment nicht so sehr mit Südtiroler Autonomie zu tun haben, wo es dann oft, glaube ich, auch innerparteilich Divergenzen gibt. Wie weit soll man, wie weit muss man, darf man? Wie sehen Sie das? Wo ist für Sie auch die Grenze oder handhaben Sie das von Moment zu Moment, von Abstimmung zu Abstimmung? Soll ich mich da jetzt melden oder ist das wichtig oder schlucken wir es und weiter geht's?
Nein, ich bin schon ein Verfechter jener Linie, die wir eigentlich als SVP immer irgendwo verfolgt haben, dass wir in erster Linie und vorrangig auf Südtirol geschaut haben. Das heißt, was ist ganz zum Schluss im Sinne von Südtirol? Mhm. Was bringt uns weiter, autonomiepolitisch weiter? Was öffnet uns Türen, was löst uns Fragen? Wir haben bei jeder Regierung, egal ob es eine Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Regierung gewesen ist, immer versucht, unsere paar Sachen weiterzubringen. Und diese Strategie hat uns erlaubt, dann doch immer Stück für Stück diese Autonomie zu dem auszubauen, wie sie heute ist. Ich tendiere da so sehr, sehr stark dazu, mich vorrangig um Südtirol zu kümmern. Es ist auch so, dass wir weniger aufpassen müssen, immer auch in Rom, weil solange wir um Südtirol kämpfen, solange wir um unsere Anliegen kämpfen, auch um spezifische Minderheitenfragen kämpfen, wird uns niemand etwas vorhalten. Also wenn wir uns beim Thema jetzt zum Beispiel der differenzierten Autonomie ganz klar für die Autonomie aussprechen, auch wenn es ein hochpolitisches Thema ist, Also der wird uns liegt auf der Hand und das gehört dazu. Hingegen, wenn wir uns bei anderen Themen häufig dann einmischen, und dann wird uns das schon teilweise auch ein wenig übel genommen und teilweise auch ein wenig werden wir auch kritisiert dafür, und muss man immer sehr aufpassen. Also wie man sich dann verhält, ist dann immer auch sehr delikat. Also natürlich haben wir auch zu gesellschaftspolitischen Themen unsere Meinung. Natürlich können wir die auch ohne weiteres äußern. Dann geht es auch immer über die Form, wie man die äußert. Es ist schon, ja, immer ein bisschen so ein Balanceakt.
Ist das in dieser Legislatur ein besonderer Balanceakt, weil eben die politischen Kräfte, sage ich mal, mit Fratelli, Forza Italia, also sehr rechten Parteien, postfaschistische Partei mit den Fratelli, wo die SVP auch, wir kennen die Geschichte, und das Hadern mit Regierung, ja, nein. Ist das in dieser Legislatur noch mal schwieriger als in der Vergangenheit? Oder?
Ist sicher schwieriger. Wir haben den Vorteil, und ich hatte immer den Vorteil, muss ich sagen, in diesen 6 Jahren, dass ich ja nicht blind für alles zu einem Ja sagen musste oder blind für alles stimmen musste, weil wir nicht Teil der Regierungsmehrheit waren. Wenn du Teil der Regierungsmehrheit bist, dann natürlich bist du Teil der Regierungsmehrheit, und dann ist da auch bei Abstimmungen, die dir nicht passen, gilt eben diese Regierungsvereinbarung, die getroffen worden ist, das entsprechende Abkommen, das getroffen worden ist, und dann muss man sich auch entsprechend verhalten. Wir waren dann immer in diesem Sinne ein wenig frei, das heißt, wir können uns dann auch frei dann äußern und können auch frei darüber abstimmen, und das gibt uns schon gerade einer sehr rechten Regierung, wie sie derzeit in Rom ist, gibt uns dann auch die Möglichkeit, also auch dagegen zu stimmen, und das machen wir auch häufig nicht.
Aber wie kann man sich denn das jetzt so konkret vorstellen? Jetzt der neue Parteiobmann, der ja auch Abgeordneter in Rom ist, wird das dann unten direkt ausgemacht, oder gibt es da auch von der Partei her die Order, ja, wir müssen da jetzt so abstimmen, das ist zu wichtig, oder dagegen? Oder
es ist immer eigentlich so, dass wir alles, was Südtirol betrifft oder was Südtiroler Fragen oder grundsätzliche Fragen sind, die autonomiepolitischer Art sind, da gibt es selbstverständlich die Parteiorder. Wenn es dann häufig auch gesellschaftspolitische Themen sind, die jetzt nicht unbedingt uns tangieren, dann gibt es auch sicher die Möglichkeit, selber auch abweichend abzustimmen. Also da gibt es jetzt nicht dann die spezifische Order.
Ist das jetzt anstrengender, wenn der Obmann direkt auch immer in Rom ist?
Nein, ich schätze sehr, dass der Dieter Steger auch in Rom ist. Sie haben mich einleitend gefragt, Philipp Achammer, Dieter Steger. Philipp Achammer war bis jetzt mein einziger Parteiobmann, den ich vor Anfang an gehabt hatte, als Bezirksobmann nicht. Und deshalb natürlich emotional hat man viele gemeinsame Diskussionen erlebt und Schlachten geschlagen. Der Dieter Steger ist ja vor Ort mit dem relativ kurzen Wege, ein sehr guter Austausch, den man mit ihm pflegen kann. Ist natürlich immer auch up-to-date, also bei den verschiedenen Fragen. Und das hat sehr, sehr große Vorteile auch.
Sie haben davor Ritz angesprochen, bei dem Sie gearbeitet haben, Diplomarbeit. Ich glaube, man kann durchaus auch ein Förderer von Ihnen, wenn man ihn so bezeichnen kann.
Ja, glaube ich schon, ja.
Was schätzen Sie besonders an ihm? An Roland Ritz.
Also Roland Ritz war...
Also man muss dazu sagen, vielleicht ehemaliger Senator, kurze Zeit auch Parteiobmann.
Also Roland Ritz war jetzt in Juristenkreisen die herausragende Persönlichkeit, die wir in Südtirol wahrscheinlich jemals hatten. Hat so viele Leben in einem Leben gelebt, wie es fast nicht möglich ist. Also war Senator, hat maßgeblich die ganzen Autonomieverhandlungen geführt, hat dann den Paketabschluss gemacht. Ausgezeichneter Rechtsanwalt, also durfte ihn ja selber erleben, gerade als Strafrichter, als Strafrechter auch. Also wirklich hat er sich Italien weit einen Namen gemacht. Eben auch seine Tätigkeit als Universitätsprofessor, war ja an 3 Universitäten, hat dort lehren dürfen. Ich war auch an mehreren so Convegni, nicht das typischen italienischen Juristenveranstaltungen dabei. Und immer wenn Roland Ritz aufgetreten ist, also mir ist das einmal passiert, dass in Bologna unten, sind wir gemeinsam hingegangen, da war vorne als ein Richter des Verfassungsgerichtshofs, der halt hier seinen Vortrag gehalten hat, und als er dann Professor Ritz dann im Publikum gesehen hat, Veranstaltung angehalten, und dann sich erheben, alle geklatscht, alle geschaut, hat Lehrbücher geschrieben, war wirklich, in Juristenkreis wirklich eine herausragende Persönlichkeit, werden wir auch nicht mehr zustande bringen, dafür ist die Zeit heute eine andere. Und ist es für mich eine Ehre, dass ich da bei ihm auch tätig werde.
Was macht für Sie einen guten Politiker aus?
Guter Politiker, ich habe eine bestimmte Art oder ein bestimmtes Politikverständnis. Nicht? Also ich glaube, Politik ist einmal ein Auftrag auf Zeit. Also man sollte sich nicht so wichtig nehmen in der Politik. Also jetzt sind wir da, natürlich sieht man sein Foto in der Zeitung oder dann wird man um die Meinung gefragt und dann tendiert man dazu. Denkt sich alle nur meinen und man ist wichtig, aber ich glaube, das ist alles relativ. Also ich glaube, es tut einem gut, wenn man bei mir auch einen anderen Beruf hat, dass man hier eben wirklich auch weiß, wo dann auch oft einmal reale Probleme, man lebt ja häufig auch in einer Blase, dass man hier diesen Kontakt nie verliert, dass man auch, glaube ich, in der Politik dann immer ein bisschen menschliche Züge behält. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dann auch dieses Leutselige, mir am meisten in der Politik, muss ich sagen, oder unter dem ich am meisten leide, ist die alten Freundschaften, die man hat, also die Freunde, die man hat und allerdings, dass man hier wirklich sich zu wenig Zeit,
dass die Zeit nicht da ist.
Einfach fehlt, dass man diese Freundschaft nicht pflegen kann oder dann hier absagen zu müssen.
Aber haben Sie irgendeine Zeit, Freundschaften zu pflegen oder...
Es ist schwierig, weil ich natürlich, einerseits natürlich bin ich von Dienstag bis Donnerstag in Rom, damit nicht vor Ort. Ich habe dann zwei Kanzleien auch. Das heißt, ich bin Montag, Freitag, Samstag häufig auch im Büro. Am Montagnachmittag haben wir immer Parteisitzungen.
Was sagt Ihr kleiner Sohn dazu?
Ja, der kleine Sohn, ja. Also ich versuche mir schon die Zeit zu nehmen. Also wir haben bestimmte Zeiten, die sind fest eingeplant, wo ich dann auch vor Ort bin und mir schon versuche. Es ist ja auch, es ist das Schönste auf der Welt, das muss ich wirklich sagen. Also auch dort tut es mir halt häufig leid. Dass man
ist er schon drei, wird drei Jahre?
Ja, zweieinhalb. Ist er jetzt. Ja, ja. Im Juli wird er dann drei und dann, ja. Also jetzt ist die interessanteste Zeit, nicht? Also wo man ein bisschen anfängt zu sprechen und dann schon die Flausen im Kopf
Was
hat.
Was sind Sie für ein Vater? Der Strenge, der Lustige? Der
ich glaube schon, dass ich der lustige Vater bin. Also vielleicht auch manchmal zu gut, mütig. Also wenn er dann schreit, er will irgendein Spielzeug haben. Und dann durch das, dass man vielleicht auch drei Tage die Woche weg ist, dann hast du halt doch vielleicht sogar ein bisschen schlechtes Gewissen, wo halt versucht auszugleichen.
Dann sagen Sie eher ja und die Mama darf Nein sagen.
Die Mama darf Nein sagen, ja. Und dann, ich bin ja relativ spät Vater geworden, mit 46 Jahren. Und also ich möchte das auf keinen Fall missen.
Das heißt, Freundschaften, wenig Zeit, Familie schaut man so viel wie möglich herauszuholen. Man stellt sich das schon eigentlich traurig.
Deswegen, ich habe gesagt, es ist vielleicht wirklich ein Auftrag auf Zeit, den man hat. Also wenn ich mir anschaue, Roland Ritz, glaube ich, war 34 Jahre im Parlament, also das waren dann biblische Zeiten. Ja. Also heute ist auch die politische Zeit viel schnelllebiger geworden. Also man ist dann heute 10 Jahre, 15, 20, das ist ja schon dann... Du bist ja schon Langzeitpolitiker, einerseits von einem selbst aus, aber andererseits auch, ob dann immer auch...
Zwischendurch muss man auch gewählt werden.
Gewählt werden, genau, ob die Wählerschaft dann immer sagt oder sagt, oh, na, jetzt bin ich langsam stumpf von dem.
Ich stelle Ihnen jetzt einige Fragen, obwohl es sind nicht direkt Fragen, Sie müssen einfach den Satz zu Ende bringen. Meine größte Begabung...
Meine größte Begabung ist, glaube ich, ein bisschen das Leutselige, mein Humor, den ich schon grundsätzlich habe, dass ich mir die ein oder anderen Flausen dann im Kopf behalten habe auch. Und ja, sehe ich schon so.
Das Schlimmste in der Politik?
Schlimmste in Politik ist dieses mediale Hickhack, das manchmal wirklich auch nach außen hin veranstaltet wird, unter dem man dann auch leidet, vor allem wenn dann Sachen kommen, die dann auch nicht gerechtfertigt sind oder wenn dann auch Familien mit hineingezogen werden. Also ich habe einige... Also nicht einmal mich betreffend, aber vielleicht auch andere Kollegen betreffend. Muss ich sagen, also man ist mittlerweile der Respekt gegenüber auch der Politik, auch vielleicht selbst verschuldet, aber der Respekt gegenüber der Politik ist halt nun mal nicht mehr der größte. Und ja, vielleicht müssen wir uns den auch wieder erarbeiten.
Eine SVP ohne Mehrheit?
Nicht vorstellbar für mich.
Ich bin bei der SVP, weil?
Weil ich überzeugt bin von dem Weg, den die SVP über die ganzen Jahrzehnte gegangen ist.
Ich würde gerne für einen Tag... Das Leben einnehmen von welchem Politiker, von welcher Politikerin? Muss nicht zu doll sein.
Wüsste ich nicht einmal mit wem. Also ich glaube, ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit meinem Leben, also wie es läuft.
Mit den Grünen verbinde ich?
Ja, mit den Grünen berechtigte Anliegen, aber auch oft vielleicht zu viel Fundamentalismus in den Fragen. Und ja, deshalb tue ich mich oder tut sich vielleicht... oft auch die SVP mit ihnen hat.
Die Politik der aktuellen italienischen Regierung finde ich?
Teilweise gut, teilweise auch schlecht. Ich sehe das immer sehr stark aus einer Südtiroler Optik, nicht, weil ich jede Regierung zum Schluss daran messe, was auch für Südtirol jetzt wirklich möglich ist.
An SVP-Senatorin Julia Unterberger schätze ich?
Julia Unterberger hat verschiedene Fähigkeiten, die ich vielleicht weniger habe. Sie ist sehr kommunikativ. Sie tritt sehr für ihre Überzeugungen ein. Für mich manchmal auch wenig zu viel. Aber das ist dann halt ihre Art auch. Wenn man sie auf ihrer Seite weiß, dann ist sie eine sehr große Kämpferin für die Sache. Und ja.
Mit diesem Politiker möchte ich nicht tauschen.
Ja, manchmal denke ich mir bei unseren Bürgermeistern, bei unseren Ortsobleuten, die das sehr viel abbekommen, was vielleicht auf anderen Ebenen dann auch daneben geht. Also da beneide ich sie wirklich nicht.
Das größte Problem der SVP zurzeit ist?
Ja, also ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir wieder uns ein bisschen mehr den Leuten zuwenden und auch die Probleme wieder ernster nehmen. Also, dass wir wirklich hier wieder eine Politik, die eigentliche Politik, wie sie eigentlich schon über die Jahrzehnte entstanden ist, das heißt, wirklich in Kontakt mit den Leuten zu treten, auch wenn die Zeiten ein wenig anders sind. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, aber es gibt auch bei uns viel, viel versteckte Situationen, denen wir uns annehmen müssen, glaube ich. Insgesamt die Partei bedarf einfach anderer Möglichkeiten. Die ganze Frage dann auch Parteispenden privater, die ja dann auch diskutiert und zu Recht dann vielleicht auch kritisiert wurde. Und ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der hier sagt, Politik, vielleicht muss es etwas wert sein. Auch eine öffentliche Parteienfinanzierung wieder, glaube ich, diskutieren, die man diskutieren muss, wo man eigentlich der Politik dann wieder schon auch eine Rolle geben muss, weil ich glaube, politische Parteien, ob wir es dann wollen, ob es dann modern ist oder nicht modern ist, sind halt doch ein Stabilitätsfaktor.
Eine kurze Antwort ist dann nicht möglich auf diese Frage.
Ja, es ist natürlich
viele Probleme.
Es ist ein großes Thema, nicht deswegen.
Nee, also die SVP hat einfach viele Probleme, nicht nur ein großes
Probleme. Also, ja.
Die Autonomiereform von Arno Kompatscher?
Sehr großes Anliegen, viele Themen, berechtigte Themen, die in der Autonomiereform einfach dann aufgeworfen worden sind und dann auch ja gelöst werden sollen, allerdings schwierige Rahmenbedingungen.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Ich glaube, wenn wir nach Südtirol schauen, diesen Wohlstand, den wir haben, einfach auch ein wenig verarbeiten zu können, für uns selber verarbeiten zu können. Wenn ich mir weltweit die Situation anschaue, dann einfach der Frieden. Wie können wir hier zu einem geordneten Zusammenleben zwischen den Nationen oder auf Weltebene gelangen, das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema.
Ich bin Pusterer Bezirksobmann, weil?
Weil ich stolz bin auf meine Pusterer und weil ich einfach gerne auch meinen Beitrag für die Partei leiste, weil ich dort die Ortsobleute sehr schätze, als ehrenamtliche Funktionäre, weil ich gerne mit den Bürgermeistern in Kontakt bin. Bin jetzt auch schon sehr lange dabei. Mhm. Vielleicht braucht es auch mal einen neuen Wind wieder dort, aber das wird sich dann zeigen.
Zum Schluss an Arno Kompatscher kritisiere ich.
Na, ich schätze, Arno Kompatscher ist ein sehr gescheiter Mensch, hat natürlich ein paar Ansätze, die ich anders sehe, also ich bin dann halt anders gepolt wie er, also manchmal vielleicht sich ein bisschen breiter aufzustellen und nicht nur bestimmten Leuten und Personen Gehör zu schenken, sage ich mal innerparteilich, also würde das, glaube ich, gut tun, vielleicht auch manchmal ein bisschen hinauszugehen, ein bisschen den Kontakt zu suchen.
Wie sind Sie gepolt?
Ein bisschen menschlicher machen. Bin ich gepolt? Also ich glaube schon, dass ich gerne unter Leuten bin, dass ich gerne immer versuche, einen Ausgleich zu suchen. Ich habe gelernt als Rechtsanwalt, dass der schlechteste Kompromiss häufig immer noch besser ist als ein Streit. Schon, glaube ich, auch irgendwo auf Ausgleich dann bedacht, auch wenn in der Politik dann häufig Entscheidungen zu treffen sind, die dann harte Entscheidungen sind.
Sie haben immer schon SVP gewählt?
Immer gewählt, ja.
Warum?
Mal, wenn ich mir die anderen Parteien anschaue, dann finde ich mich in der SVP wieder. Also gerade was, eben wie gesagt, wirklich die Südtiroler Geschichte, auch der Kampf um die Autonomie und das heutige Südtirol betrifft. Und dann auch, weil ich wirklich sehe, wie viel dann wirklich auch vor Ort geleistet wird von den ehrenamtlichen Funktionären, von unseren Bürgermeistern auf jeder Ebene.
Das heißt, eigentlich. Sie sind von Geburt an SVP-infiziert?
Infiziert ist ein großes Wort, nicht, aber ich bin von der SVP überzeugt und ich werde auch weiterhin SVP bis
seit
zu meinem Lebensende.
Wann sind Sie Mitglied? Seit?
Seit immer schon. Seit, also ich weiß nicht, wann in der Familie dann das erste Mitgliedskarte gezahlt worden ist, das müsst ihr auch schauen.
Das ist automatisch immer so gegangen, irgendjemand hat immer gezahlt.
Man wusste es am Anfang natürlich, werden die Eltern dann das übernommen haben und natürlich dann also, habe ich das mit Überzeugung weitergeführt.
Ist Ihr Onkel Luis Durnwalder, langjähriger Landeshauptmann, für jene, die es nicht wissen sollten, ein Vorbild? Für Sie?
Es in verschiedenen Punkten ist ein Vorbild, in anderen Punkten vielleicht auch weniger, muss ich so auch sagen. Ihn kennt man, also wenn ich in Rom, gerade mit dem Nachnamen Durnwalder, also es wird immer alles mit Landeshauptmann Luis Durnwalder verbunden. Es war, glaube ich, zur richtigen Zeit auch die richtige Person, nicht die wir dort gefunden hatten, auch ein Praktiker. Auch jemand, der wirklich gelernt hat, dass, wenn man schaut, wo er aufgewachsen ist, also damals, unter welchen Bedingungen, auch diese ganze Mentalität mitgebracht hat, um Südtirol wirklich nach oben zu bringen, zu arbeiten. Also ein Arbeitspensum ist ja Und auf der anderen Seite natürlich auch Punkte des Familiäre. Nicht? Also hat sicher gelitten in dieser Zeit. Ich habe ihn ja auch unter diesem Aspekt dann kennengelernt. Nicht? Aber ich schätze ihn.
Aber ist das belastend für Sie? Also weil Sie davon angesprochen haben, natürlich mit diesem Nachnamen auch in Rom verbindet man immer was oder die meisten was. Ist das irgendwie nervig, belastend, wenn man irgendwie immer zuerst den Onkel sieht?
Eigentlich nicht. Ich mache mir da eigentlich, muss ganz ehrlich sagen, keine Gedanken darüber. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg dann gehen, auch seinen eigenen politischen Weg, auch seine eigenen Überzeugungen dann haben. Ich glaube, als Rechtsanwalt habe ich mir einiges erarbeitet. Ich glaube, bin danach in den Senat gekommen, war auf Uni Innsbruck. Also ich glaube, irgendetwas selbst geleistet, glaube ich, habe ich dann schon auch. Wobei es man dann auch sagen muss, der Nachname ist dann ein Vorteil bei jenen, die sage ich, dem alternden Hauptmann dann gut gesinnt sind, aber das ist dann auch schon eine Hypothek und Belastung, weil automatisch alle jene Personen denken dann automatisch, das ist der gleiche, nicht? Und dann ohne sich vielleicht dann auch mal die Mühe zu machen, jemanden kennenzulernen, nicht? Also das läuft halt dann auch so.
Weil Sie es davor selbst angesprochen haben, gibt es Dinge, wo Sie ihm widersprechen? Themen, Inhalte?
Ja, wir sind häufig politisch anderer Meinung, also das ohne weiteres. Also ich diskutiere sehr gerne mit ihm, weil er einfach einen unendlichen Erfahrungsschatz hat. Also muss ihm nur drei Stichworte geben und dann kann er sofort politische Fragen einordnen. Und
wo streiten Sie denn so richtig mit ihm?
Nein, es gibt immer wieder Punkte über die Ausrichtung, autonomiepolitische Fragen, tagespolitische Fragen, also es ist jetzt nichts Spezifisches, nicht so, aber immer wieder so einzelne Themen, die er halt in einer bestimmten Art und Weise sieht, vielleicht auch von früher her noch in einer bestimmten Art und Weise sieht, nicht, die muss sich vielleicht auch in Zeiten ein wenig geändert haben. Wir haben schon immer einen sehr intensiven Austausch auch.
Und am Ende wird man sich's auswatten wahrscheinlich.
Am Ende wird man sich's auswatten.
Sie sind der bessere Watter, habe ich gehört.
Ja, unbedingt, also das sage ich ihm dann immer, ich sage immer, er ist beim Schwindeln besser und ich bin beim Watten besser. Nicht? Aber ja, er sitzt damit ein bisschen anders. Nicht? Also, aber nein, das Watten ist natürlich bei uns ein bisschen ein familiärer Sport. Also der
gehört aber dazu. Abgesehen vom politischen Onkel, wie sind Sie aufgewachsen? Auch der Rest der Familie sehr politisch? Oder wie kann man sich Ihre Kindheit, Jugend vorstellen?
Rest der Familie eigentlich nicht politisch. Also weder der Vater noch die Mutter politisch. Vater war Maurer, also hat Baufirma des Onkels, des Bruders praktisch gearbeitet. Mutter war zu Hause, hat dann einen kleinen Pensionsbetrieb geführt. Also hat dann auch, war zeitlich immer sehr angespannt, nicht? War dann alleine, hatte Mithilfe meistens, aber waren beide sehr, sehr arbeitsame Personen und waren politisch eigentlich nicht besonders interessiert. Natürlich automatisch mit Landeshauptmannschaft vom Luis, natürlich automatisch wird dann das politische Geschehen ein bisschen mitverfolgt, auch intensiver mitverfolgt war. Beide sind aber nicht jetzt unbedingt politische Personen gewesen.
Das heißt, die hatten zwischen Maurer und eigentlich auch Gastbetrieb, in dem Sinne, haben sie alles miterlebt. Sie hätten sich entscheiden können.
Ja, ich habe über den Sommer, als ich studiert habe, ja auch als Maurer gearbeitet oder auch dann geholfen, andere Tätigkeiten. Also in der Seni damals und beim Bodenlegen, also alle Erfahrungen, die man halt sammelt und die einem auch gut tun, glaube ich. Also es ist, soll auch lernen, dass man arbeiten muss für bestimmte Erfolge. Und natürlich gerade der Gastbetrieb war sicher auch interessant gewesen. Hätte ich mich vielleicht auch nicht schlecht gesehen. Ich bin ja jemand, der sich nicht dort tut, sage ich einmal, mit Menschen zu reden oder mit Leuten zu reden. Aber ja, es hat mich dann halt in eine andere Richtung vertragen.
Waren Sie ein stilles oder lebhaftes Kind?
War auch halt sehr aktiv, also wird mir nachgesagt.
Selbst keine Erinnerungen. Aber so, wer war eher so die prägende Figur, Mutter oder Vater?
Eigentlich beide, muss ich sagen. Also Vater hat sehr harte Hand, also war sehr, also das Arbeitsame, also diese, dass man dann nur mit Fleiß irgendwo hinkommt, war auch eine harte Person eigentlich. Also Ordnung, dass man seinen Verpflichtungen nachkommen muss. Die Mutter ein bisschen so, die Aufgabe natürlich, das Liebe, so ist es, Liebvollere ein bisschen mitzugeben und aber natürlich auch sehr viel beigetragen, gerade Gastbetrieb zu leiten. Damals war ja auch alles andere einfach. Also, Man ist ja mit nichts gestartet, also man hat sich alles erarbeiten müssen. Wir Kinder waren dann schon auch in diesem Sinne dann häufig auch alleine unter uns. Ich habe ja noch zwei Schwestern und dann auch natürlich die ganze Nachbarschaft. Das waren ja die Zeiten, wo man nicht, heute tendiert man ja vor einem iPad zu sitzen oder einem iPhone, also da ist man dann hinaus und dann mit den Nachbarkindern hat man gespielt. Und
irgendjemand war immer da.
Sehen, weil man
die Schwestern jünger ist. Oder älter?
Beide jünger.
Ja. Beide jünger.
Mhm. Ja, ja. Und dann, es waren aber schöne Zeiten, muss ich sagen. Also es waren wirklich... manchmal denke ich mir, wie wir aufwachsen durften, muss ich wirklich sagen, durften. Das möchte ich auf keinen Fall missen, auch wenn es heute vielleicht in dem Sinne wirtschaftlich oder auch von den Möglichkeiten besser geht, aber das möchte ich auf keinen Fall.
Wie oft hat man eigentlich schon Ihren Kopf gefordert?
Meinen Kopf gefordert direkt?
Sie haben davor selbst angesprochen, Bezirksobmann und irgendwie vielleicht auch schon lang und irgendwann macht man es ja nicht immer allen recht. Und
jetzt meinen Kopf gefordert direkt hat man eigentlich noch nie. Allerdings gibt es schon Fragen auch oder manchmal so Zeiten, in denen man kritisiert wird und wo man sich dann auch hinterfragen muss, hat man richtige Entscheidungen getroffen. Wir hatten gerade nach den Landtagswahlen zum Beispiel im Bezirk keine einfache Phase. Nicht? Also wir hatten ja 5 Landtagsabgeordnete, 3 Mitglieder einer Landesregierung, sage ich einmal in der Periode davor. Wir sind jetzt bei 2
Abgeordneten. Ja, das Büstertal war eigentlich nicht. Der große SVP-Verlierer von den Bezirken.
War jetzt der große, ja, große. Oder? Es ist so, wir hatten schon 40% Konsens noch, also wir hatten eigentlich schon eine sehr starke Basis noch. Allerdings ist es nicht gelungen, hier das wirklich auf unsere Kandidaten dann hinunter zu brechen. Nicht? Aus verschiedensten Gründen, die will ich gar nicht alle erörtern.
Aber da macht man ja danach.
Und dann natürlich ja, kommt auch die Kritik hoch, automatisch. Du, wir sind jetzt noch mit 2 Leuten vertreten, wie soll das politisch gehen? Wie können wir unsere Anliegen trotzdem weiterbringen? Dann, natürlich hinterfragt man sich auch selber, hat man die richtigen Entscheidungen getroffen? Hat man dann alles richtig? Ich bin einer, der Entscheidungen dann schon auch gemeinschaftlich trifft, also auch in der Bezirksleitung, im Bezirksausschuss, also das ist man dann schon auf weiter. Aber natürlich hinterfragt man sich dann auch.
Aber gibt man hat auch da ja, weil Sie die Landtagswahlen ansprechen, große Wahlanalyse und auch im Nachhinein ist immer gesagt worden, ja, man bereitet die wirklich gut auf, auch für, wie man sich in Zukunft aufstellen muss als Partei. Hat man das gemacht?
Nein, im Bezirk haben wir uns natürlich eingehend damit befasst, also in mehreren Sitzungen uns die einzelnen Ergebnisse in den Dörfern angeschaut, auch versucht zu verstehen.
Mein SVP-Hochburgen teilweise mit -20% auch mit vor allem Südtiroler Freiheit und auch damals noch JWA. Also.
Ja, also man natürlich stellt man sich einmal natürlich lokalpolitische Fragen, also was war jetzt in der jeweiligen Gemeinde eventuell der Grund, aber dann auch natürlich schon die grundsätzlichen Fragen, das heißt, haben wir die Themen getroffen, haben wir unsere Wählerschaft motivieren können, warum haben wir unsere Wählerschaft nicht motivieren können? Warum sind unsere Wähler Richtung andere Parteien abgewandert?
Also man hat die Themen wahrscheinlich nicht getroffen und die Wähler nicht motiviert.
Hundertprozentig, sonst wäre es ein anderes Ergebnis geworden. Also ich glaube schon, dass wir, die interne Analyse haben wir schon, glaube ich, wir wissen auch schon, woran es dann
auch. Wo hat man die Themen nicht getroffen?
Wir haben ja eine bestimmte Wählerschaft auch, die, sage ich auch, in den Dörfern, in den Tälern, die immer sehr stark SVP gewählt haben. Ein bisschen so der Eindruck, dass wir nicht mehr für die Peripherie da sind, dass wir die Leute in den Tälern und in den Fraktionen, in den Weilern vergessen, nicht mitgenommen haben bei verschiedenen Themen. Ob dann einige selbst verschuldet sind oder dann höher, typisch Beispiel ja der Bär und der Wolf, also von anderen Ebenen abhängen, das ist in dem Moment egal, aber wir konnten sie nicht besetzen, wir konnten es nicht vermitteln, warum, wieso, oder wir konnten auch keine Lösungsansatz bringen. Also verschiedene einfach Themen, ich habe eines genannt, aber das könnte man dann auch auf andere Themen dann umsetzen. Hier gilt es dann ohne weiteres.
Und wie tut man da jetzt? Also ganz praktisch auch, um sich das vorzustellen, wie will man das aufholen, wie macht man das weg?
Ich glaube, wir sind personell neu gestartet, vor allem bei wichtigen Themen, die die Peripherie dann betreffen. Ich glaube, vom Landesrat Schuler zum Landesrat Walcher, der einen anderen Ansatz ein bisschen pflegt, Hochgruber Koenz auch zu Brunner, dann ein bisschen neue Ansätze, vielleicht auch eine neue Art dann Politik zu machen und natürlich auch einfach die Themen. Also bei den Themen müssen wir Lösungen präsentieren, also wo schauen, wo der Schuh drückt und dann wirklich auch die Themen dann besetzen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in Südtirol schon auch als SVP die Möglichkeit haben, gute Resultate einzufahren. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Angst vor anderen Parteien. Mhm. Allerdings müssen wir auch Leistungen erbringen und wenn man mit uns unzufrieden ist, dann berechtigterweise kriegen wir auch den entsprechenden Denkzettel.
Man kann es jetzt natürlich nicht so vergleichen, Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen, Parlamentswahlen. Nichtsdestotrotz, Gemeinderatswahlen stehen vor der Tür. Kann man da auch als SVP, ich meine, der Parteiobmann hat selbst gesagt, das sind irgendwie die wichtigsten Wahlen für die SVP, das ist die Basis, auf der das ja auch aufbaut. Ja. Haben Sie da Sorge, wenn Sie jetzt auf die Gemeinderatswahlen blicken? Sind Sie zuversichtlich? Als Politiker ist man natürlich immer irgendwo zuversichtlich, aber realistisch eingeschätzt, wo steht die SVP in puncto Gemeinderatswahlen?
Ja, es ist ja so, dass wir haben 116 Gemeinden in Südtirol, 100 haben wir SVP-Bürgermeister, also es ist ein Ziel, dieses Ergebnis zu halten, auch bei mir im Bezirk, also wir stellen zurzeit, wir haben 25 Gemeinden, sind in meinem Bezirk zwei Bürgerlistenbürgermeister sind und wo wir halt auch schauen, uns gut aufzustellen. Also insgesamt das Ziel ist schon, das Ergebnis zu halten. Ich glaube, dass wir in den Gemeinden gut verwaltet haben. Also ich sehe da schon auch gerade, was die Leistungen Bürgermeister, auch Gemeindeausschussmitglieder betrifft, dass der Gemeinderäte schon noch einmal eine differenzierte Betrachtung im Verhältnis zu den anderen Ebenen, also Landesebene,
römische
Ebene oder die europäische Ebene. Also ich glaube, dass es schon geschätzt wird, was vor Ort dann auch geleistet wird, weil es auch viel näher mal bei den Sachfragen ist, die halt lokal dann auch wichtig sind. Und mir ist jetzt nicht unbedingt Angst und Bange, also vor diesen Gemeinderatswahlen. Allerdings müssen wir uns anstrengen, nicht? Also es sind kluge Entscheidungen zu treffen, müssen logisch.
Zum Beispiel, was heißt kluge Entscheidungen?
Ja, es ist natürlich immer die Gefahr, dass man hier sich verzettelt, da Ortsebene noch nicht zusammengehen und wo man dann zwei Kandidaten aufstellt und dann ein Kandidat einer anderen Liste uns hat hier der lachende Dritte ist oder indem man halt sich insgesamt nicht auf eine einzige Liste einigen kann und dann immer vielleicht ein zweites, ein kleines Edelweiß dann aufstellt. Also wir müssen uns schon auch als Partei schon auch ein bisschen bewusst sein. Also es ist nicht mehr die Zeit blöd zu tun in dem Sinne, also
keine,
dass man sich alles erlauben kann.
Keine gemähte Wiese, wie man so sagt.
Keine gemähte Wiese, sondern man muss schon hart arbeiten und auch halt überzeugen.
Und wie überzeugt man?
Ich glaube schon, wenn man die Themen, die vor Ort jetzt immer Gemeindeebene, nicht? Also es glaube ich, jede Gemeinde hat ihre 3, 4, 5 heißen Themen, natürlich die entsprechend auch anzugehen, entsprechend hier Lösungsvorschläge zu präsentieren. Wir haben ja natürlich die Möglichkeit, dann auch auf Landesebene oder auch auf römischer Ebene, wenn es dort ein Anliegen sein sollte, danach zu unterstützen und entsprechend auch ein bisschen Rückenwind zu geben unseren Kandidaten. Dieses Netzwerk ist einfach da, das kann die SVP bieten. Das glaube ich schon auch vor Ort ein Vorteil, den man auch der Wählerschaft dann schon vermitteln kann. Aber es ist ein bisschen so ganz unterschiedlich. Also es gibt halt die unterschiedlichen Realitäten.
Ja, ja, 116 Realitäten im Grunde genommen. Deswegen ist das schwierig, über den Kamm zu scheren. Aber nichtsdestotrotz kann man sicher als Partei dann irgendwas herauslesen oder muss dann auch schauen, wie man Zukunft, sind ja die Leute, mit denen man in Zukunft als Partei arbeitet und aufbaut auch.
Ja, ja, aber wir sind, glaube ich, jetzt, was die Bürgermeisterkandidaten oder Kandidatinnen betrifft, da haben wir überall die Entscheidungen getroffen. Jetzt geht es darum, halt gerade auch in den, noch die Kandidatenlisten auch für den Gemeinderat dann auch zu besetzen. Kein leichtes Thema, also es hat dann weder mit Frauen noch mit Männern zu tun, sondern allgemein kein leichtes Thema, nicht, also dass man insgesamt hier die Listen dann auch entsprechend auch mit guten Kandidaten aufstellen. In manchen Gemeinden geht es leichter, in anderen Gemeinden geht es ein wenig härter. Nicht.
Weil Sie davor angesprochen haben, was Sie auch gut können und was Sie irgendwo auszeichnet, auch in diesem politischen Geschäft, wo würden Sie selbstkritisch anmerken, das ist Ihre Schwachstelle, Ihre Achillesferse?
Ich bin manchmal zu ungeduldig, das muss ich ganz offen sagen. Also vielleicht mit der Zeit wird man das auch ein bisschen, nicht? Also mal, vielleicht gehört die eine oder andere Diskussion noch mehr dazu und dann trainiere ich halt immer, dass ein bisschen weitergeht. Aber das ist nicht immer gut. Ich bin vielleicht jetzt nicht unbedingt der typische Politiker, die sozialen Medien vernachlässige ich ein bisschen, nicht? Also Facebook, Instagram und TikTok und so. Wenn man gesehen hat, ja auch der Wahlerfolg von manchen Parteien bei den Landtagswahlen rührt ja auch aus diesem Topf. Nicht? Und ja, müsste ich mich da.
Ist wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten.
Ist wahrscheinlich auch nicht mehr aufzuhalten, auch um Botschaften zu vermitteln. Da vielleicht muss ich mich mehr am Riemen reißen.
Sind Sie noch im Lernprozess?
Da bin ich mal im Lernprozess, genau. Also formulieren wir es positiv. Also,
weil Sie eben die Ungeduld ansprechen und auch davor haben Sie mal erwähnt, ein Auftrag auf Zeit ist dieses politische Geschäft für Sie. da ist man natürlich ungeduldig, weil man will ja in einer halt bestimmten Zeit auch was erreichen. So. Und was würden Sie sagen, was war Ihr größter Erfolg bisher?
Na, ich glaube schon. Also wir haben, glaube ich, zwei Verfassungsreformen, die wir anständig für Südtirol über die Bühne gebracht haben. Glaube ich, jetzt bei den 15 Durchführungsbestimmungen, die ich federführend dann auch begleiten durfte, dann einfach wirklich die ganzen Anliegen, wie wir im Parlament weiterbringen. Mich freuen da immer auch die Einzelanliegen. Also wenn man sieht, was ich im Krankenhaus Bruneck brauchte, ist einen Arzt, dann, der auch beim Überlegen ist, ja, jetzt wenn das 2 Jahre dauert, dann bleibe ich da, wo ich bin oder gehe irgendwo anders hin und dann schafft man es halt doch in kürzester Zeit, die Studientitelanerkennung zu schaffen und dann kommt er. Also es sind so, also die römische Ebene scheint immer weit weg zu sein und dann auch wenig konkret zu sein. Aber das sind dann doch halt so Freude, wo man halt wirklich dann auch ein konkretes Ergebnis sieht, jetzt um ein Beispiel zu machen. Und das freut mich dann schon. Mhm. Also das muss ich sagen, auch oft diese
im Kleinen etwas zu
bewegen. Auch, genau so.
Und Ihr größter Misserfolg?
Ja, größter Misserfolg. Also wir haben 5, 6 Durchführungsbestimmungen, die ich...
Ohne Erfolg?
Ich war dann...
Zum Beispiel?
Es gibt eine bei der Jagd, die sehr sinnvoll war. Es gibt jetzt eine, was die Universität betrifft, die Lehrerausbildung betrifft, wo wir negative Gutachten haben. Mhm. Also schon Fragen, die wichtig sind, auch von der praktischen Bedeutung, die einfach da sind, oder wo man einiges erleichtern kann, oder wo man halt heute schon die Anstrengungen unternimmt. Trotzdem sieht man halt immer, dass es kommen mehr Probleme hinzu, wie wegkommen. Mhm. Und ja, das ist dann schon ein bisschen ernüchternd. Aber wie gesagt, das gehört in Rom halt dazu. Aber das werden wir dann auch schaffen.
Da gibt es Leute für Sie in diesem politischen Geschäft, Leute, wo Sie dezidiert sagen, mit denen nicht, mit denen kann ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht?
Also zum Schluss ist es in der Politik so, dass ich, ob es mir passt oder nicht, mit dem ein Ausgleich empfinden muss. Das kann dann mit mehr Begeisterung erfolgen oder das kann mit weniger Begeisterung erfolgen, aber das ist die Aufgabe, die man hat. Also wenn hier bestimmte auch politische Richtungen, politische Parteien einen Wählerauftrag erhalten, weil das ist es zum Schluss, dann ist es auch meine Verpflichtung, mich damit auseinanderzusetzen. Dann, wie gesagt, kann man sich finden, man kann sich auch nicht finden. Das ist ganz normal, aber Politik ist kein Wunschkonzert. Also, es gibt viele, mit denen ich jetzt nicht auf eine einsame Insel fahren würde, aber trotz allem muss ich halt schauen, dass ich halt ein Auskommen habe.
Gibt es sowas wie Freundschaften in der Politik?
Also ich muss eigentlich immer ein bisschen lachen, weil dann wird das wird ja häufig ein bisschen zitiert oder herausgezogen. Ja, und Amico mio gerade bei den Italienern, nicht? Also in dem Sinne. Also ich glaube, die wahren Freundschaften, die kommen aus Kinderzeiten, aus Jugendzeiten und
die
gehen eigentlich aus.
Wie geht die Steigerung? Freund, Feind, Partei, Freund, irgendwie geht diese Steigerung.
Ja. Ja, in der SVP auch nicht ganz manchmal.
Es passt auch dorthin.
auch dorthin passt.
Nicht. Also Sie haben in der Politik noch bislang keine gute Freundschaft geschlossen?
Na, Freundschaften, also ich habe sicher Personen, wo ich ein Vertrauensverhältnis habe, aber natürlich Freundschaften. Freundschaft ist für mich etwas anderes. Ja, ja. Also Freundschaft, das sind Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich ausgegangen bin, mit denen ich alle Episoden dieser Welt durchgemacht habe. Also das sind dann schon die gewachsenen.
So jemanden haben Sie in der Politik noch nicht getroffen, in dem Sinne. Gibt es eigentlich Dinge, Sie haben es ganz zu Beginn angesprochen und da zum Abschluss setze ich nochmal an, weil diese Politik kann einen auffressen und in dieser Blase gefangen halten irgendwo, wenn man nicht bewusst immer wieder einen Schritt hinaussetzt. Wie schaffen Sie den Ausgleich? Was machen Sie? Ich habe angesprochen, Sie haben früher Fußball gespielt, Eishockey. Wie schaffen Sie den Ausgleich? Ist der Ausgleich die Familie, wo Sie dann doch mal ein bisschen zur Ruhe kommen oder den Kopf frei bekommen?
Nein, der Ausgleich ist sicher die Familie. Der Ausgleich sind dann... Jede Feuerwehrprobe ist ein Ausgleich.
Schaffen Sie jede Feuerwehrprobe?
Nein, das schaffe ich eben nicht, aber ich sage, jede, die ich gehen kann, ist ein Ausgleich. Nicht? Also in dem Sinne, oder wenn man dann wirklich auch...
Wo sind Sie bei der Feuerwehr eingeteilt? Sind Sie Atemschutz?
Ich bin Atemschutzträger, aber jetzt eben, das sind dann eigene Proben, die man machen müsste und wo eben wir leider auch dann die Zeit fehlt nicht, sonst bin ich ja einfacher Feuerwehrmann. Mhm. Beim, da geht es vom Schläuche zusammenlegen bis also zu den einfachen Arbeiten. Genau, der Mann für alles.
Heute ist also mal wieder der Senator da, den lassen wir mal aufräumen.
Ja, genau, er ist recht wahrscheinlich. Na, aber wie gesagt, das, ich glaube, dann auch die Tätigkeit, die ich einfach beruflich auch habe. Also ich glaube, es tut mir immer einen gut, dass man nicht vergisst, woher man kommt und dass das halt alles, wie gesagt, das ist halt eine Zeitspanne, wo man halt da sein darf, wo man halt ist, aber
wie hält man sich körperlich fit?
Fit zu bleiben ist das Problem. Ich bin jetzt nicht der bei diesem Arbeitspensum, also wenn man sowieso schon in der Früh aufsteht, wenn man einen langen Tag hat, dann sich noch motivieren kann, dann laufen zu gehen oder Radfahren zu gehen weiter. Nicht? Ich bin gerne eine Zeit lang immer dann berggegangen, gerade im Sommer ein bisschen, hatte Kreuzbandriss beim Skifahren, deswegen ist das ein bisschen zum Erliegen gekommen jetzt, sage ich mal, das möchte ich gerne auch wieder ein bisschen aufnehmen, aber natürlich als junger Vater auch nicht immer ganz leicht, nicht? Also ich muss sagen, dass dieser Aspekt schon sehr zu kurz kommt, ich muss sagen, dass das ein und andere Leiden dann körperlich auch, das spürt man schon auch, also das muss ich sagen, weil es ist schon auch ein Leben, wo sehr viel Raubbau, mit dem eigenen Körper auch betrieben wird, weil man sich einfach wirklich auch also ständig irgendwo schon auch in einer Stresssituation befindet.
Ich habe das davor ein bisschen so dahin gesagt, aber es gibt genügend Beispiele, ohne jetzt auch Namen zu nennen, Politiker, vor allem auch in Rom, die durchaus auch gesundheitliche Probleme irgendwann hatten, auch Herzprobleme und so weiter. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Es ist nicht zu unterschätzen, aber
ich glaube, dieser Job ist nochmal eine andere
Dimension. Ja, also es ist sicher nicht zu unterschätzen. Also das ist sicher wahr. Als Familie hatten wir immer sehr gute Konstitution, also eine körperliche, eine Arbeiterfamilie, also gewöhnt, also wirklich immer zu arbeiten und immer sehr intensives Pensum zu haben, weil halt natürlich oft auch dann genetische Voraussetzungen dann halt auch eine Rolle spielen, aber es ist schon so, dass man körperlich, sollte auch ich mehr auf mich achten, also das ist eine tolle Frage, bekomme ich dann auch immer wieder als Empfehlung, also immer dann, wenn ich dann periodisch einmal zu einer oder anderen Untersuchung, wenn ich da vorstellig werde, dann kommen schon immer die Empfehlungen, nur ist es halt häufig so, dann nimmt man es halt eine Zeit lang, man nimmt es eine Zeit lang mit und dann, dann ist halt auch wieder der Alltag, der einen einholt.
Welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Träume, also ich möchte ein bisschen mehr Zeit haben für meine Frau, für meinen kleinen Sohn. Und dann auch wieder die Freundschaft ein bisschen pflegen. Da leide ich schon ein bisschen drunter, nicht? Weil man einfach, es ist einfach viel zu schnelllebig geworden. Oft sich auch nur zu treffen und dann einen Kater zu machen oder irgendwo auch einmal
ein Bier zu trinken.
Selten, muss ich sagen, ja. Das ist auch selten, also manchmal eher noch, wenn man dann eine politische Veranstaltung hat und im Anschluss dann vielleicht einen Watte macht, aber wirklich dann mit den Freunden einmal irgendwo 2-3 Stunden zu sitzen und dann einen ordentlichen Kartler und ein bisschen mitzureden und ein bisschen zu ratschen und ein bisschen. Wie gesagt, wenn man 3 Tage weg ist, dann auch sonst die Veranstaltungen hat.
Ja, die Zeit
am Abend dann natürlich auch die Familie darf auch nicht zu kurz kommen. Also es soll auch so sein, dass ich dann auch zu Hause bin und auch die Frau einmal, dass mich die auch einmal zu sehen kriegt. Nicht? Also natürlich ist es,
Welches politische Amt, auch wenn es ein Auftrag auf Zeit ist, aber gibt es ein politisches Amt, das Sie reizen würde, abgesehen vom Senator-Dasein?
Na, ich bin eigentlich recht glücklich in Rom, also weil mir vor allem dieses Aufgabenfeld schon gefällt, also diese Südtiroler Autonomie, also da habe ich schon eine Passion dafür und schon auch großen Respekt, dass man das auch fortführen darf, wirklich darf. Und dass man hier auch seinen Beitrag leisten dazu darf, dass das auch irgendwo erhalten bleibt, auch dass wir das so weitergeben können, glaube ich, auch in den Generationen nach uns. Also ist schon eine Aufgabe, die mich auch mit Freude erfüllt.
Was können wir noch von Ihnen erwarten?
Ja, ich bleibe unberechenbar, also wird man ja sehen. Nicht? Also erwarten jetzt in politischer Hinsicht? Oder
in politischer Hinsicht.
In politischer Hinsicht, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich schon für positive Schlagzeilen sorgen kann, dass man halt doch das ein oder andere dann wirklich weiterbringt auch. Nicht? Also sicher wäre auch ein Ziel, diese Autonomiereform, sehr schwieriges Thema.
Was ist der aktuelle Stand? Wo stehen wir? Gibt es jetzt von politischer Seite irgendeine Reaktion? Oder
nein, es ist so, dass wir das technische Dokument ja noch vorausständig ist. Danach braucht es ja dieses politische Treffen noch mit Meloni, um sich dann wirklich zu verständigen. Es gibt ja ein paar verschiedene Ansichten zu einzelnen Punkten und dann muss ja auch der ganze parlamentarische Weg beschritten werden.
Aber gibt es einen Termin, einen politischen Termin?
Nein, politisch in dem Sinne nicht. Also es ist eher ein bisschen die Zeit, die drängt. Nicht? Also wir sind sicher jetzt ja, also fast schon 11:55, nicht? Also wenn wir wirklich dann, sage ich, diesen parlamentarischen Iter dann auch wirklich bis zum Schluss beschreiten wollen. Und ja, also das macht mir schon Sorgen, muss ich sagen. Also,
die Zeit tickt.
Die Zeit tickt, ja.
Gibt es etwas, wo Sie in Ihrer politischen Tätigkeit in den vergangenen Jahren mal nicht ehrlich zu anderen waren?
Ich versuche schon immer eine gerade Linie zu fahren. Also in dem Sinn, es sind dann vielleicht auch oft unbequeme Entscheidungen, die man dann auch nicht immer vielleicht nachvollziehen kann in dem Moment. Also, aber wo schon immer auch viel Überlegung dahinter steckt, dass man die richtigen Entscheidungen auch trifft. Also dass ich wirklich jetzt absichtlich dann die Unwahrheit gesagt hätte, also das da bin ich schon, also weil ich auch umgekehrt kein Problem habe, dass mir jemand auch etwas dann gerade ins Gesicht sagt, was ihm nicht passt und auch was ihm an mir nicht passt oder was. Ich bin da wenig nachtragend, muss ich sagen. Ich nehme es auch wenig persönlich. Also mir ist es lieber, jemand sagt mir das, bin auch gewohnt, in Parteidiskussionen dann immer gerade heraus die Meinung dann auch zu sagen. Vielleicht deckt man manchmal auch an, aber zum Schluss ist es halt dann auch immer die gerade Meinung, die man dann auch vertreten kann. Nicht? Und umgekehrt, glaube ich, hebe ich es auch, wenn das umgekehrt der Fall ist. Nicht? Und deshalb versuche ich schon, diese Linie zu fahren.
Und wo Sie mal nicht ehrlich zu sich selbst waren?
Ja, nicht ehrlich zu mir selbst. Ja, natürlich redet man einen häufig ein, ja, man hat sich halt doch jetzt genug vielleicht um die Familie gekümmert oder um Freunde, so. Wie ich weiter gesagt habe. Und vielleicht stimmt das nicht schon, nicht immer ganz. Nicht? Also manchmal vielleicht den einen oder anderen
Termin.
Ja, man schwindelt sich schon ein bisschen drüber. Das muss man ehrlich auch sagen, nicht? Dass man vielleicht häufig auch den einen oder anderen Termin dann einen Vorzug gibt, der, wenn man ihn weggelassen hätte, dann vielleicht wäre auch nicht jetzt die.
Ja, die Welt dreht sich trotzdem
die
weiter.
Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Aber ja, es gehört halt irgendwo dazu. Man versucht halt immer auch allem nachzukommen und allen Erwartungen gerecht zu werden. Nicht? Vielleicht lügt man sich das schon manchmal selber ein bisschen auch an. Ja, das stimmt.
Umso mehr bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil, wie wir jetzt gehört haben, die Zeit ist begrenzt. Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Senator, SVP-Senator Meinhard Turnwalder. Danke, dass Sie da waren und für das
Sehr
Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie zu Hause auch gerne zugehört haben, schreiben Sie uns gerne. alexandra.aschbacher@aff-bz.com. Vielen Dank Ihnen zu Hause für das Zuhören und Ihnen, Herrn Turnwalder, danke und gutes Arbeiten weiterhin in Rom.
Danke, ebenfalls gute Arbeit.